Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Sie hören den Digi-Kompetenz-Podcast mit Anne Quark und Philipp Ramin.
Ja, und heute sprechen wir mit Christian Vogt, Collaboration, Fachvertrieb Workplace Transformation bei Cisco Systems GmbH. Und Christian, der treibt Ausdauersport, fliegt Drohnen, fotografiert gerne und seine Tochter wächst zweisprachig auf, weil seine Frau Norwegerin ist. Und seit kurzem ist Christian auch Hundebesitzer. Herzlich willkommen, liebe Christian.
Hallo, hallo euch beiden.
Christian, du kannst es nicht wissen, aber du bist nicht die erste Person, die wir im Podcast interviewen, wo es eine Kombination Deutschland und Norwegen gibt. Hey. Genau. Und jetzt haben wir uns so überlegt, also erstens, wie viel Norwegisch kannst du?
Ach du liebe Zeit.
Nein, im Ernst. Liegt irgendetwas in der norwegischen Verbindung, was das dann auch begünstigt, dass man mit digitaler Transformation bzw. mit digitaler Kompetenzentwicklung zu tun hat?
Absolut. Also zunächst einmal, Norwegen ist ein ganz tolles Land mit ganz tollen Menschen. Mhm. Und ich glaube, dass wir als Deutsche viel von den Norwegern lernen können, in ganz, ganz unterschiedlichen Bereichen. Also ob das jetzt die Liebe zur Natur ist, die wir, glaube ich, ausbauen könnten, oder ob es das Thema ist, ein bisschen entspannter im Alltag zu sein. Und das sind so Kompetenzen, die gucke ich mir da gerne ab. Ich spreche ein bisschen Norwegisch tatsächlich. Ich verstehe es leidlich, sage ich mal. Und wir haben gerade eine große Familienfeier gehabt, hier tatsächlich bei uns im Garten. Und da wurde natürlich auch sehr viel Norwegisch gesprochen. Das ist für mich immer wieder schön, das dann auch ausprobieren zu können. Aber, und das ist ja auch ein Thema, was wir oft sehen in Deutschland, in anderen Ländern wird viel mehr sehr früh Englisch gesprochen. Das heißt, ich kann gar nicht so oft meine Sprachkenntnisse ausbauen, weil die einfach unglaublich gut Englisch sprechen. Und das berufliche Seite ist tatsächlich eher Zufall, denn der Bereich, in dem ich bei Cisco arbeite, hat viele Menschen bei Cisco, die in der Produktentwicklung in Norwegen arbeiten. Also das ist eine sehr, sehr schöne Situation für mich, dass ich das so kombinieren kann.
So Multikulti unterwegs, das ist ja schon mal wirklich, wirklich wunderschön. Aber du hast einen Hund neuerdings, muss man natürlich wissen, was für einen. Und ist das ein Homeoffice-Hund?
Ich hätte ihn, wenn ich es gewusst hätte, dass da nochmal die Frage noch kommt, vielleicht sogar kurz mitgebracht. Wir haben einen Schnudel und für diejenigen, die das zum ersten Mal hören, das ist eine Kreuzung aus Schnauzer und Pudel. Und wenn man danach googelt mit 2 O, dann findet man da auch ganz schön Bilder zu. Ganz süß und wirklich, also wir haben jetzt, als der große Besuch da war, waren alle ganz hin und weg und schmolzen dahin, als sie den Hund gesehen haben. Ist auch ein relativ kleines Tier, wird auch nicht riesengroß. Und ja, ich glaube, da kann man auch einen sehr guten Homeoffice-Hund draus machen. Noch ist es mehr Aufmerksamkeit, aber das gibt sich dann hoffentlich bald. Also ich freue mich da sehr, sehr drauf, ne? Auch dann zusammen mal ein bisschen Abwechslung im Homeoffice zu haben tatsächlich.
Bist du denn so richtig der Homeoffice-Typ geworden oder warst es schon immer? Wie siehst du das?
Das ist bei mir wirklich eine gute Frage, denn ich bin ja seit 22 Jahren bei Cisco. Und da ich nie in den großen Städten gewohnt habe, wo Cisco Büros hat, war für mich immer klar, da lagen dann mal 150 mal 200 Kilometer dazwischen, zwischen mir und dem nächsten Büro, dass ich von zu Hause arbeite. Also das habe ich schon vor 20 Jahren gemacht. Und habe mit einer ISDN-Leitung zu Hause gearbeitet oder dann mit 2 B-Kanälen. Das war dann das höchste der Gefühle. Für mich war das jetzt überhaupt keine Umstellung. Denn ich habe eigentlich so weitergearbeitet wie bisher. Nur das, und das ist in der Tat eine große Veränderung, dass wir viel, viel weniger physikalische Termine natürlich mit Endkunden haben. Aber auch die haben sich umgestellt. Und jetzt ist, glaube ich, von der Termindichte sogar, tatsächlich hat die sich sogar erhöht. Mhm. Aber Homeoffice war für mich eigentlich, und ich wusste auch immer, dass das irgendwann zur Raison wird, sagen wir mal, dass man diese Potenziale entdecken wird. Also deswegen war ich da immer ganz gelassen.
Mhm. Christian, du arbeitest bei Cisco, hast du gerade eben erzählt. Und wenn man also einfach eine kleine Recherche über dich startet, dann entdeckt man urplötzlich, dass du nicht der einzige Christian Vogt bist, der bei Cisco arbeitet. Es gibt nämlich ein Dr. Christian Vogt, der CIO von Cisco ist und in San Francisco arbeitet, für Corporate Innovation und Digital Transformation, habe ich mir sagen lassen. Erste Frage, seid ihr verwandt? Und zweite Frage, muss man Christian Vogt heißen, um bei Cisco zu arbeiten?
Ich hoffe nicht, nein, aber ich bin nicht mit ihm verwandt. Wir kennen uns tatsächlich auch persönlich nicht. Wir haben noch nie miteinander gesprochen, aber ich weiß ungefähr, was er macht und ich kriege natürlich unglaublich viel Post für ihn. Und umgekehrt ist es vermutlich genauso. Da gibt es dann auch immer wieder schöne Anekdoten, die passieren, dass man zu Interviews eingeladen wird, also Menschen, die eingestellt werden sollen. Und das landet dann mal auch bei mir, aber das ist, glaube ich, ganz normal. Und es ist immer wieder schön. Dadurch lernt man natürlich auch durch Zufall andere Menschen kennen. Mhm. Und manchmal merke ich sogar, dass das manchmal sogar gar nicht schlecht ist. Ne? Das könnte man sogar als Standard etablieren, einfach mal zufällig Menschen in seinem Unternehmen zu kontaktieren, weil es unglaublich den Horizont erweitert. Mhm.
Christian, jetzt wurde Cisco schon einige Male erwähnt. Kannst du vielleicht für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer mal drei, vier Sätze sagen? Ich meine, man kennt das Unternehmen, wenn man im Tech-Bereich unterwegs ist, aber vielleicht nicht so gut. Einfach mal ein paar Punkte.
Natürlich, sehr gerne. Also Cisco ist gegründet 1984. Wir feiern in 3 Jahren, also unser 40-jähriges. Ist ein wirklich großes IT-Unternehmen, groß geworden mit Infrastruktur. Das heißt, alles, was damals so, als das Internet groß wurde, das war die Sternstunde von Cisco, weil wir sehr viel Infrastruktur für das Internet zur Verfügung stellen und auch Netzwerkkomponenten für Endkunden. Das war so wirklich oder ist nach wie vor das Kerngeschäft von uns. Und dann haben wir uns peu à peu in den letzten Jahren weitere IT-Bereiche vorgenommen, zum Beispiel den gesamten Bereich der Rechenzentren. Das ist ein ganz wichtiges Standbein geworden. Und natürlich der Bereich, in dem ich arbeite, der Collaboration-Bereich, wie wir das nennen. Das heißt, da geht es ganz viel um Kommunikation, Videokommunikation, Telefonie, Messaging und so weiter. Und ein ganz wichtiger Bereich, den sollte man auch nicht außer Acht lassen. Und der ist heute wichtiger denn je. Das ist das Thema IT-Sicherheit. Mhm. Also wie schütze ich Menschen vor Angriffen, Cybercrime und so weiter. Da muss ich, glaube ich, überhaupt nichts erzählen, dass das unglaublich wichtig ist. Denn ohne IT-Sicherheit werden wir die digitale Transformation ja gar nicht machen können. Aber das ist Cisco. Und wie gesagt, auch Cisco hat sich sehr geändert in den letzten Jahren, immer wieder durch diese neuen Architekturbereiche auch. Wir sind 75.000 Mitarbeiter weltweit, an doch relativ vielen Standorten. Wir sind knapp in 100 Ländern vertreten. Ja, das ist so das IT-Unternehmen Cisco. In Deutschland haben wir knapp 1.000 Mitarbeiter, im Wesentlichen Vertriebsmitarbeiter und sind in den größeren Städten in Deutschland auch mit einem Büro vertreten. Mhm.
Christian, ich habe gelesen, dass Cisco der Name herkommt, also von San Francisco, diese Endsilbe. Jetzt muss ich mit Philipp nachher reden, ob er seine Firma umnennt, dass das dann also Burg heißt, weil er in Regensburg gegründet hat. ist das etwas, was darauf hindeutet, dass Cisco immer im Visier hat, das, was am Ende kommt, da, wo man hin will? Also das ist ja sehr ungewöhnlich, das Ende von einem Wort zu nehmen als Namen.
Nein, tatsächlich ist das so zu sehen, dass sich der Name so ableitet, unser Symbol, unser Firmensymbol ist ja eine Brücke, und zwar die Golden Gate Brücke. Mhm. Und daher auch, dann hat man gesagt, okay, Golden Gate, das klingt jetzt vielleicht nicht so, aber San Francisco, und dann hat man eben das Ende von Cisco genommen. Und diese Brücke ist natürlich gleichzeitig auch unser Symbol für, wir verbinden Menschen, wir verbinden Länder, wir verbinden Unternehmen. Und das Symbol hat sich auch über viele Jahre, in denen ich jetzt auch dabei bin, schon geändert. Es ist jetzt mehr zu einem stilistischen Symbol geworden, wo man vielleicht nicht mehr so auf den ersten Blick erkennt, dass es tatsächlich mal eine Brücke war, wo mir das Logo wirklich sensationell gut gefällt. Aber es ist immer wieder schön, daran erinnert zu werden, dass es ja mal die Golden Gate-Brücke war.
Ich habe gelesen, in den letzten 2 Jahren im Durchschnitt 11 Milliarden Dollar Gewinn hat Cisco gemacht, also pro Jahr. Das in Zeiten von Corona, das ist schon mal ganz toll.
Das sind wahrscheinlich die Quartalszahlen, entschuldige.
Das sind die
Quartalszahlen. Dann tatsächlich machen wir das pro Quartal.
Ja, Gewinn, auch. Gewinn?
Ah, Gewinn, entschuldige.
Gewinn,
das war
genau.
Der Umsatz. Okay, genau. Dann hast du richtig gelesen, entschuldige.
Genau. Und die Frage, die ich habe, ist, was macht Cisco anders als andere Unternehmen? Also wenn man solche tolle Zahlen hat in diesen Zeiten. Ne?
Ja, genau. Aber ich glaube, dass diese Zeiten ja nicht für alle Unternehmen gleich gut oder gleich schlecht sind, sondern natürlich, und das wissen wir ja auch, im Alltag, es gibt Gewinner und es gibt Verlierer der Corona-Krise. Was jetzt in den letzten 18 Monaten natürlich ganz wichtig war, ist durch das Thema Arbeiten von zu Hause beispielsweise, dass auch die entsprechende Infrastruktur da ist. Und natürlich haben sich jetzt ganz viele Unternehmen Gedanken machen müssen, wie können sie denn einfach den Laden am Laufen halten? Mhm. Und da ist eine Sache, die man sich nun wirklich nicht erlauben kann, ist, man kann nicht auf IT verzichten. Mhm. Und da wir als Infrastrukturhersteller natürlich dort wirklich extrem gute Lösungen bieten, ist unser Geschäft in diesen Bereichen, gerade im Infrastrukturbereich, wirklich sehr, sehr stark nachgefragt gewesen. Und IT-Sicherheit, ich habe das eben schon mal kurz gesagt, ist auch etwas, was man gleich mitmachen muss. Da muss man sich drum kümmern. Und Rechenzentren haben auch Hochkonjunktur, insbesondere die Anbieter von Cloud-Lösungen. Und da kommt natürlich auch sehr viel Geschäft derzeit her. Also dass wir da, ich will nicht sagen, profitieren klingt immer etwas negativ, aber ich glaube, und das hat ja auch keiner gewollt, aber wir sind tatsächlich da sehr, sehr gut positioniert gewesen und unsere Technologie war einfach in den letzten anderthalb Jahren extrem gefragt. Mhm. Vielleicht einen kleinen Zusatz, Entschuldigung. Was wir natürlich nicht wussten, ist, wie das jetzt eigentlich funktioniert, wenn wir von zu Hause arbeiten. Ob wir dann genauso produktiv sind, denn am Ende des Tages brauche ich nur noch die Menschen, die die Geschäfte auch abschließen. Und da hatten wir vorgesorgt, kann man wirklich sagen, weil wir eigentlich in den letzten Jahren schon längst angefangen hatten, eine Homeoffice-Kultur zu etablieren. Und das war für uns eigentlich nur noch die Ansage am 13. März 2020, ihr bleibt ab heute zu Hause, die Büros sind zu. Und dann haben die Leute gesagt, ja gut, dann mache ich das eben halt zu Hause.
Das ist interessant und das passt eigentlich auch zu der Frage, die ich stellen wollte. Ihr habt in den letzten Jahren natürlich eure Produkte auch weiterentwickelt oder verändert. Auch bei euch sind die Services viel wichtiger geworden, auch Software noch wichtiger geworden, als das vielleicht vor 10, 20 Jahren der Fall war. Wenn wir jetzt das Beispiel von Homeoffice nehmen, dann wirkt das eigentlich fast so ein bisschen, als wäre das gar nicht so richtig eine Transformation bei euch gewesen, sondern eher so ein ganz natürlicher, evolutionärer Vorgang. Ist das so? War das jetzt für euch gar nicht so die digitale Transformation, sondern einfach eine logische Weiterentwicklung des Geschäftsmodells und damit auch der Kultur und der Arbeitsbedingungen? Hat sich das so angefühlt?
Ich glaube, dass Cisco eigentlich da ist wie jedes andere Unternehmen auch. Mhm. Ich glaube gar nicht, dass wir uns unterscheiden. Am Ende des Tages sind es Menschen, die Gewohnheiten haben, die gewohnt sind zu arbeiten oder haben einen bestimmten Arbeitsstil und die plötzlich sich umstellen mussten. Und ich glaube, das ist was ganz vorne erstmal steht. Was wir, glaube ich, gelernt haben, auch für uns intern, ist, dass es dann ganz wichtig ist, eine Kontinuität an Mitarbeiterkommunikation zu haben. Und die hat sich tatsächlich das hat sich so angefühlt, weil du hast gerade danach gefragt, ne? Was hat sich da geändert? Die wurde massiv nach oben gefahren, weil man eben wusste, da gibt es viele Menschen, die plötzlich nicht mehr die Möglichkeit haben, sich im Büro auszutauschen, Dinge zu erfahren. Und da hat man also, haben wir intern massiv darin investiert, diese Demokratisierung von Informationen, dass sich Informationen im Unternehmen gleichmäßig über alle verteilt und auch jeder daran partizipieren kann. Mhm. Das hat sich massiv verbessert. Aber in der Tat war dieser Sprung in diese Corona-Zeit, in diese Homeoffice-Zeit für uns, glaube ich, relativ einfach möglich. Das liegt natürlich auch ein Stück weit daran, dass wir unsere eigene Kommunikationstechnologie sehr intensiv selber nutzen und auch sehr konsequent nutzen. Das heißt, es war für keinen mehr irgendein kulturelles Thema, sein Videobild einzuschalten und über Video zu kommunizieren. Es war dann eher so, den Kunden dazu zu bemühen, das vielleicht auf seiner Seite auch zu machen. Aber ich glaube, dass für viele andere Unternehmen sich das deutlich anders angefühlt hat.
Das führt auch automatisch natürlich zu einer wichtigen Frage, die uns beschäftigt, gerade hier im Podcast. Die digitale Kompetenz. Würdest du sagen, dass vielleicht so ein Tech-Unternehmen, wie ihr es seid, grundsätzlich mal ein höheres Niveau an digitaler Grundkompetenz hat? Und vielleicht auch damit verbunden die Überlegung, was ist denn für euch, was ist für Cisco digitale Kompetenz? Was ist es für dich? Kannst du da vielleicht mal ein bisschen uns Einblicke gewähren, was der Begriff digitaler Kompetenz für Cisco bedeutet?
Ja, für Cisco bedeutet es, glaube ich, mehrere Dinge. Es bedeutet in der Außenwirkung natürlich auch darzustellen, dass wir weiterhin fähig sind, unser Geschäft abzuwickeln. Und das sind ja Dinge, die wir schon vor vielen Jahren, als wir angefangen haben, unser Geschäftsmodell zu umzustellen, zu digitalisieren, die Partner, mit denen wir Geschäfte machen, auf die richtigen Tools zu bringen, was wir schon längst angeschoben hatten. Mhm. Also wenn wir das nicht gemacht hätten, hätten wir, glaube ich, ein Riesenthema gehabt, überhaupt gar keine Frage. Also sämtliche Abläufe möglichst zu automatisieren, insbesondere, und das ist, glaube ich, auch das, was die Börse heute bei vielen Unternehmen, die in diesem Bereich tätig sind, sehr stark interessiert ist, ist das Geschäftsmodell im Kern gesund. Und da wir schon vor vielen Jahren angefangen haben, auf die Subscription Services, also auf Abos sozusagen umzustellen, also Software as a Service, diese Hausaufgaben hatten wir erledigt. Ja, und deswegen sind wir da vom Geschäft her auch nicht wirklich stark betroffen gewesen. Mhm. Aber das Ganze hat ja, und das finde ich eigentlich fast wichtiger, vor allen Dingen eine kulturelle Komponente. Und es ist tatsächlich nicht so, das würde ich nicht sagen, dass nur weil ich jetzt auf meiner Visitenkarte Cisco draufstehen habe und eine Cisco-Mitarbeiterin bin oder ein Cisco-Mitarbeiter, bin ich nicht automatisch total hip unterwegs und kann alles super gut bedienen und bin da Lichtjahre den anderen voraus, sondern wir haben genauso, das meinte ich, als ich das eben gesagt habe, wir haben genauso Menschen, die sich ein bisschen schwerer tun, die einfach da auch vielleicht anders gewohnt sind zu arbeiten, die vor allen Dingen dann aufblühen, wenn sie den persönlichen Kundenkontakt haben. Und da ist schon auch bei den einen oder anderen das nicht so einfach gewesen, sich daran zu gewöhnen, jetzt sein Kommunikationsverhalten zum Beispiel umzustellen. Mhm. Auf der anderen Seite sind wir sehr experimentierfreudig, würde ich sagen. Mhm. Und ich glaube, das ist das, was auch Kompetenzen heute ausmacht, dass man, Kompetenz ist ja ein großes Wort. Mhm. Ja? Und viele sagen dann erstmal, Kompetenz, bin ich da kompetent? Und die Deutschen sind natürlich dann nochmal ein Fall für sich. Und ich bin Ostwestfale und das ist nochmal schlimmer. Also bevor man so etwas von sich selbst behauptet, muss man da schon sehr kompetent sein. Und ich glaube, wir dürfen einfach uns ein bisschen mehr entspannen. Das fände ich, glaube ich, ganz wichtig. Und einfach sagen, ich mache das on the fly. Mhm. Und ich glaube, das ist auch so ein Stück weit, vielleicht sogar eine Generationenfrage, weiß ich nicht. Das müssen vielleicht andere beurteilen. Nicht immer so alles so lange versuchen zu lernen, bis man dann sagt, so jetzt bin ich bereit und jetzt mache ich das. Sondern, und das sagt da zum Beispiel auch der Herr Zimpel, wenn ich das richtig verstehe, bei ihm von der Volksbank mit weiter, der immer sagt, einfach machen, einfach mal loslegen. Genau. Das ist, finde ich, eine Kompetenz, die tut uns Deutschen, glaube ich, auch mal ganz gut. Dass wir jetzt mal so reingeschmissen werden ins kalte Wasser. Mhm. Und jetzt mach mal und dann denken alle, ja doch, geht ja. Also funktioniert ja.
Kurze Erklärung für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Der Leonhard Zintel ist der Vorstandsvorsitzende der Volksbank Mittweida. Du hast beiläufig erwähnt, auch einer unserer Autoren im digitalen Kompetenzhandbuch. Und da gibt es auch eine gesonderte Folge. Also, wen das interessiert, gerne reinklicken. Gibt es auch ein tolles Buch, was sich mit dieser Einfach-Machen-Kultur beschäftigt. Aber das ist ein schöner Absprungpunkt. Du hast da sicherlich recht und ich stimme dir zu. Wir tendieren natürlich schon sehr stark hier im deutschen, vielleicht auch im europäischen Kulturkreis sehr stark in Arbeitskreisen und Systematiken und Prozeduren zu denken, anstatt einfach Dinge auszuprobieren. Ist da vielleicht auch so durch diesen ganzen Perfektionismus was verloren gegangen in den letzten Jahren? Sind wir zu ängstlich geworden, dass was kaputt, was schief gehen kann? Können wir da vielleicht auch was von der, sag mal, angelsächsischen Unternehmenskultur lernen, wo vielleicht doch eher so dieses Get the job done, Kultur im Mittelpunkt steht?
Ich glaube, das haben wir sogar schon, weil wir in vielen deutschen Unternehmen angefangen haben, agile Arbeitsprozesse oder Arbeitsweisen einzuführen. Mhm. Was ja ursprünglich mal aus dem Softwarebereich, aus der Softwareentwicklung kam, weil man einfach gemerkt hat, mit dem Standardprozedere kommt man da jetzt nicht so richtig schnell voran. Insofern haben wir das, glaube ich, schon gut gemacht. Und das ist ja auch in vielen deutschen Unternehmen, gibt es ja viele gute Beispiele, Pilotprojekte oder gleich ganze Labs, die es da gibt. Das ist, glaube ich, der richtige Weg und auch etwas, was ja auch lange vor Corona, das darf man ja nicht vergessen, schon angefangen hat. Mhm. Unsere Mentalität, ja, vielleicht, das mag schon sein. Sie hat ja auch was Gutes. Wir werden immer so gerne ja als gründlich dargestellt. Ich weiß gar nicht, ob das wirklich stimmt. Aber auch Gründlichkeit ist ja ein tolles Talent. Und ich glaube, man sollte das gar nicht so verteufeln. Man sollte einfach sagen, wo hat jemand seine Stärken und Schwächen? Auch das ist ja zum Beispiel im Personalbereich auch so ein Mindchange gewesen, dass man angefangen hat, nicht alles ausbilden zu wollen, sondern zu sagen, Talente fördern. Mhm. Das ist ja auch ein Paradigmenwechsel gewesen. Und das finde ich immer toll, wenn man sagt, wo hat jemand eine Stärke? Ist er ein Traditionalist oder ist er eher konservativ, dann ist das eben auch seine Stärke und man kann sie gezielt einsetzen. Aber wie gesagt, diese agilen Arbeitsweisen sind, glaube ich, etwas, was uns richtig voranbringen kann. Und das hat ja noch ganz viele Konsequenzen, ne? Also bis hin zu Abbau von Hierarchien. Da sind wir in Deutschland vielleicht auch noch ein bisschen hinterher, weil wir doch ein Volk sind oder ein Land sind, was doch viel da noch so in Hierarchien denkt, im klassischen Führungsstil denkt, vielleicht. Ne? Also ich sage jetzt mal mit Mittelstand möglicherweise. Ich will da niemandem zu nahe treten, bitte nicht missverstehen. Aber ich glaube, dass da noch ganz viel Potenzial liegt, auch anders zu führen in Zukunft. Mhm. Was haben Manager für Aufgaben in Zukunft? Das finde ich ein sehr, sehr spannendes Thema. Mhm.
Christian, dein Herz brennt für das Thema Hybrid Work. Was genau ist das? Und bist du auch total Hybrid unterwegs?
Ja, ich glaube sehr Hybrid, ja. Genau, Hybrid Work, also was das ist, es ist letztendlich, und das ist ja ein Buzzword mittlerweile, muss man ja ganz klar sagen, also das kriegt man jetzt ja wirklich in fast jeder Veranstaltung um die Ohren gehauen. Und letztendlich ist es eigentlich ja nur eine Virtualisierung. Es ist die Virtualisierung unserer Arbeitswelt. Mhm. Und das ist ich finde, das ist immer eine sehr schöne Parallele, wenn man das so erklärt, weil als wir damals angefangen haben, Netzwerke zu bauen bei Cisco, war der erste große Paradigmenwechsel, dass wir Netzwerke virtualisiert haben. Ein Kabel gehabt, das waren plötzlich mehrere Netzwerke. Ne? Also es ist eine Art Konsolidierung oder bessere Auslastung der Infrastruktur. Dann gab es eine Server-Virtualisierung. Ne? Also wer dem das was sagt, ich habe für ein Stück Blech gehabt, da lief immer nur eine Applikation drauf und heute sind das halt viele, die da gleichzeitig drauf laufen. Und letztendlich ist Hybrid Work auch eine Virtualisierung und zwar von Ort und von Zeit. Ne? Und ich kann also unabhängig vom Ort arbeiten, also vom idealen Paradigma, und vor allen Dingen unabhängig von der Zeitarbeit. Nicht immer, ne? Also manchmal muss ich mit anderen synchronisieren. Aber das ist das, was Hybrid Work im Kern ausmacht. Und es ist gar nicht so, glaube ich, also es ist mal auch wichtig dann zu verstehen, was hat das für Konsequenzen? Und diese Konsequenzen, die sind halt sehr, 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 sehr interessant.
Was sind aus deiner Sicht die Konsequenzen und sind die nur positiv?
Fangen wir mit den positiven Seiten an. Also gerne. Es ist ein Potenzial, was ich habe, wenn ich sagen kann, ich selber entscheide jetzt, und das gilt natürlich längst nicht für alle Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, ich rede da von sogenannten Wissensarbeitern, ne, bei denen das auch durchführbar ist, ist es natürlich ein Wahnsinnspotenzial da drin, zu sagen, ich suche mir meinen Arbeitsplatz für den Tag, für das, was ich vorhabe, selber aus. Mhm. Bedeutet, und jetzt das ist wieder die Downside, mit dieser Verantwortung ist vielleicht die ein oder andere oder der ein oder andere auch ein bisschen überfordert, weil er gar nicht weiß, kriege ich das gehandelt, läuft die Technik, funktioniert das, was ist mit meinem privaten Umfeld? Also klar, ne, wir sind ja bei Kompetenzen, da muss ich also eine Kompetenz entwickeln, damit umzugehen. Und das Zweite ist, und das finde ich, das wird oft vergessen, also wir reden bei Hybrid Work ja sehr, sehr oft dieses Pendeln zwischen Homeoffice und Büro und ich kann jetzt mehr von Homeoffice arbeiten und manche Unternehmen sagen diese 3-2-Regel, ne, 3 Tage fest im Büro und 2 Tage darf ich mir aussuchen und so weiter. Aber Hybrid Work ist ja viel mehr. Hybrid Work bedeutet ja auch, dass ich entscheiden kann, in dieses Meeting gehe ich nicht rein. Mhm. Ja, weil in diesem Meeting werden Sachverhalte besprochen, ich kann da nichts zu liefern, ich lasse es mir lieber hinterher schicken. Das bedeutet natürlich auch, dass das Meeting aufgenommen werden muss. Also diese stärkere Asynchronität in Zukunft, das ist auch ein ganz, ganz wichtiges Potenzial, was wir oder einen wichtigen Schatz, den wir heben werden in Zukunft, hoffe ich, wenn wir ein bisschen entspannter damit umgehen, dass manche Leute dann auch mal Termine ablehnen, weil sie selber entscheiden, das ist für mich wichtig und das ist für mich nicht wichtig.
Also ich stimme dir da absolut zu und in unserem Unternehmen, in unserem Startup haben wir auch eine relativ, sagen wir, natürliche Umgehensweise mit diesen Themen, weil wir eben so auch gewachsen sind. Allerdings würde ich dich jetzt so gern ein bisschen challengen und zu sagen, naja, eigentlich hat das, was du gerade beschreibst, ja gar nichts mit Digitalisierung zu tun, sondern eigentlich mit einem gesunden Menschenverstand, dass man eben Meetings, wo man dann zu 10 drin sitzt und Themen bespricht, die dann immer nur sehr partiell alle betreffen, dass das einfach Zeitverschwendung ist. Und was mich an dieser ganzen Diskussion ein bisschen stört, dass viele von diesen Punkten, die wir heute besprechen, Meetingkultur und eben auch, dass man dezentral arbeitet, dass viele dieser Dinge ja schon immer irgendwie möglich Wesens sind und dass die ja auch im Kern nichts mit der digitalen Transformation zu tun haben, sondern mit der Frage auch, wie wollen wir gesund miteinander arbeiten, wie wollen wir vernünftig arbeiten, wie wollen wir auch unsere Ressourcen sinnvoll nutzen. Und da sehe ich das teilweise so ein bisschen kritisch, dass man immer noch nicht so eine Natürlichkeit, so eine Routine entwickelt hat, sondern dass man sich hinter diesen Buzzwörtern so ein Stück weit versteckt, dass da immer noch so was Trendiges dahinter ist, aber eigentlich könnte man es auch demystifizieren können und sagen, naja, macht halt wenig Sinn, so ein großes Meeting anzusehen. Deswegen machen wir das doch kurz und bündig und nur mit denjenigen, denen es auch wirklich betrifft.
Absolut. Ich finde es gut, dass du das sagst, dass du mich da challengen willst. Ich sehe das ganz genauso. Und okay. wenn wir ganz ehrlich sind, ist es doch, warum sind diese Meetings immer? Also oft, ne? Es ist einer, der vielleicht ein bisschen mehr zu sagen hat, der lädt alle ein und empfindet es als persönliches Zurückweisung, wenn jemand sagt, nö, nein, gehe ich nicht rein. Und das ist kein technisches Thema, das ist ein kulturelles Thema.
Absolut.
Und in Zukunft wird eine Führungskraft sagen, toll, dass der abgesagt hat. Mhm. Ich freue mich, dass der abgesagt hat, weil der hat für sich eine Entscheidung getroffen, dass dieser Content zur selben Zeit sozusagen für ihn gerade nicht relevant ist. Mhm. Das heißt, ich habe dort eine Führungskraft, die erkennt einen mündigen Mitarbeiter. Und das ist, glaube ich, das, worauf wir uns freuen dürfen, dass es ein Miteinander wird, dass wir viel stärker sachbezogen werden und nicht immer so dieses, irgendjemand hat eingeladen, jetzt müssen auch wirklich alle reinkommen. Und wir kennen das ja alle. Ne? Dann gibt es vielleicht 80% der Menschen, die da reinkommen, die haben vielleicht einen 5%igen Redeanteil.
Genau.
Und wie gesagt, du hast vollkommen recht, das ist in der Tat in erster Linie kein technisches oder Digitalisierungsthema, aber wir dürfen natürlich auch nicht vergessen, dass wir bei diesen hybriden Konstellationen ist ja ein Punkt ganz, ganz wichtig. Und zwar der Punkt, dass wenn wir in der Tat so in Zukunft arbeiten werden, wie ich das gerade gesagt habe, Führungskräfte also stärker in diese Richtung sich entwickeln werden, ist dann aber dazu, ganz wichtig, ist, dass jeder für sich auch entscheiden kann, das wird jetzt gerade zu viel, weil ich sehe ja nicht mehr, was der andere arbeitet. Genau. Ich kriege das ja gar nicht mehr mit. Das heißt auch die Kompetenz, Nein zu sagen, ist ganz, ganz wichtig, aber dann auch gleichzeitig zu wissen, wie komme ich denn trotzdem an die Information? Mhm. Und dieses, wie komme ich trotzdem an die Information? Das ist plötzlich Aufgabe der Digitalisierung, weil das Meeting muss aufgenommen werden, da müssen Inhalte automatisch von einer Intelligenz rausgeholt werden, als Protokoll, als Zusammenfassung,
abgelegt.
Arbeitspakete, die kriege ich dann automatisch. Und ich bis hin, dass ich sage, von diesem Meeting, diese 5 Minuten, die interessieren mich, die höre ich mir jetzt nochmal im Original an. Das ist jetzt ein Beispiel. Und das ist ohne Digitalisierung eben gar nicht möglich.
Ne? Absolut.
Und auch dieses nicht in zweiter Reihe sitzen, nur weil man von zu Hause arbeitet. Ne? Das ist ja das, was ich meinte mit Hybrid Work, mit den Konsequenzen. Stell dir mal vor, du sitzt halt im Büro und wie immer das Teammeeting montags morgens um 10. 4 Leute sind da und 2 Leute arbeiten von zu Hause. Jetzt haben die 4 Leute, die da sind, natürlich einen ganz anderen Vorteil. Gestik, Mimik, sie können ein bisschen die Stimmung wahrnehmen. Und die 2 zu Hause kriegen das vielleicht aber gar nicht so richtig mit. Und wie stelle ich sicher durch Technik, dass die voll präsent sind, dass die wirklich Teil des Meetings sind, alles mitkriegen können etc. Das ist zum Beispiel eine Aufgabe von uns, das sicherzustellen. Ne? Weil hat mit Kommunikation zu tun und da sind wir die Experten. Und wir sagen dann, die Technik unterstützt, dass diese 2 sich zu Hause nicht abgehängt fühlen.
Stimme ich dir vollkommen zu. In deinem Beispiel hängt es natürlich auch davon ab, was man dann selber draus macht. Ne? Gibt ja so die chronische, ich mache die Kamera nicht an, Leute. Wo man sich natürlich dann auch selber den Wettbewerbsnachteil oder vielleicht aus deren Sicht einen Vorteil generiert, weil man entspannt dann irgendwie zu Hause sitzen kann. Aber du hast natürlich recht. Ja. Wir brauchen da die Digitalisierung als Enabling-Technologien. Aber vielleicht noch ein Punkt. Das, was du erläuterst, das setzt natürlich auch sehr viel Eigenverantwortung voraus, sehr viel Eigeninitiative, einfach eine andere Art der Arbeitsweise. Und ich habe immer den Eindruck, dass wir hoffen, dass jetzt so ein Automatismus eintritt, dass sozusagen, wenn auch jüngere Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer dann in die Firmen kommen, dass das automatisch so wird. Und ich bin mir nicht ganz sicher, weil natürlich schon die jüngeren Generationen anders aufwachsen, aber in einem Bildungs- und Schulsystem, auch in einem Universitätsumfeld natürlich auch groß werden, wo das ja auch nach wie vor nicht so richtig vorgelebt wird. Und ich denke, auch da muss man schon auch proaktiv auch relativ viel vorleben und weiterbilden und tun, damit man auch wirklich an diesen Punkt kommt, wo das mit ganz großer Natürlichkeit und Intuitivität einfach auch gemacht wird.
Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und ich glaube, da sind Führungskräfte auch wieder gefordert, das jetzt nicht überstrapazieren, aber da sind Führungskräfte erstmal gefordert, sich selbst zu schulen, sich selbst weiterzubilden, um eben genau diese Natürlichkeit entstehen zu lassen. Und das nicht als das Video einschalten, das ist ein schönes Beispiel, sondern es auch, also nicht zu sanktionieren, wenn da jemand sein Videobild nicht einschaltet, sondern sagt, ich lasse jeden so, wie er arbeiten möchte. Und dann merken die Leute, da fällt der Druck plötzlich weg, es gibt keinen Zwang. Und dann fangen die Leute trotzdem an, von sich aus mehr von sich preiszugeben. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass eine Führungskraft ein Klima der Toleranz schafft für unterschiedliche Arbeitsstile. Mhm. Und diese Kompetenz, die du gerade angesprochen hast, von Jüngeren, die reinkommen, es ist eigentlich gar nicht so. Natürlich haben die vielleicht andere Kompetenzen schon durch das andere Lernen und den Arbeitsstil, den sie sich angeeignet haben, ohne Frage. Meiner Erfahrung nach ist es aber auch wichtig, zu gucken im Unternehmen, wo sind Menschen, die Unterstützung brauchen. Denn oft ist es gar nicht eine wirklich echte persönliche Entscheidung, dass jemand sein Video nicht einschaltet, sondern oft ist es auch eine Unsicherheit. Mhm. Die Technik ist vielleicht nicht ganz sauber eingerichtet. Mhm. Man hat negative Erfahrungen gemacht, die nicht hätten sein müssen, wenn man sich darum gekümmert hätte. Mhm. Und deswegen glaube ich, ist das dieser gesamte Bereich der Schulung, der Leuten zu helfen, Technologie zu benutzen, das ist ein ganz wichtiger Bereich. Der darf nie vergessen werden, wenn Technologie irgendwo eingeführt wird. Denn egal, was Hersteller wie wir immer erzählen, es funktioniert alles von alleine. Wenn wir ehrlich sind, tut es das nirgendwo. Also wir alle müssen uns mit Technologie auseinandersetzen und müssen mal ein bisschen gucken, wo muss ich denn schrauben, damit es optimal ist. Und das ist vor allen Dingen sehr wichtig, dass es für mich passt. Denn wenn es für mich passt, heißt es noch nicht, lange nicht, dass es für den Nächsten genauso passt. Und ich glaube, das dürfen wir nie vergessen.
Vielleicht noch ein Punkt an dieser Stelle. Anne, du hast ja auch gleich noch eine Frage, aber es passt gerade so gut, denn Cisco hatte eine tolle Umfrage gemacht, was sozusagen in Videokonferenzen in Deutschland so parallel passiert. Und ich war doch ein bisschen schockiert, als ich mir das angesehen habe. Ich sage das mal für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. 24%, also ein Viertel, die kochen und essen während den Videokonferenzen. Jetzt ist das Essen vielleicht noch okay. Kommt aufs Essen drauf an, wenn man jetzt da vielleicht irgendwie sagt, gerade sein Hummer, ist es vielleicht ungut, aber okay, dann haben wir 20% machen Online-Shopping, auch eigentlich eine krass hohe Zahl, wenn das jeder Fünfte ist, sich jetzt mal so ein Meeting vorstellt und jeder Fünfte ist da gerade irgendwie auf einer Online-Plattform unterwegs und auch witzig, 16% der Befragten haben während des Meetings schon einmal geduscht, gebadet oder die Toilette aufgesucht. Also also auf jeden Fall interessant und zeigt vielleicht auch ein bisschen, dass sich das alles noch ein bisschen einspielen muss.
Ja, aber bei dem, was du sagst, ist ja bei dir gerade impliziert, dass das schlecht ist. Und die Frage ist ja, ist das wirklich schlecht? Ja? Also andersrum, müssen die wirklich in dem Meeting dann sein? Ne? Also da muss ich ja dann auch sagen, wenn jemand Online-Shopping macht, ist er vielleicht dann doch zu sehr abgelenkt. Aber da könnte man sich dann die Frage stellen, warum ist er dann überhaupt in dem Meeting und warum ist er abgelenkt? Derjenige, der das Meeting macht, hat bisher vielleicht gar nicht entdeckt, dass er in seinem Meeting auch Möglichkeiten hat, das Meeting interaktiver zu gestalten. Also ich glaube, geringer über Kompetenzen. Ich glaube, da ist auch in Zukunft, gerade in so einer hybriden Welt, ist ganz wichtig, dass jeder von uns sich die Frage stellt, müssen Meetings denn wieder genauso nur virtuell ablaufen? Und die Antwort ist, glaube ich, nein, sondern ich muss mich darum kümmern, natürlich auch viel mehr für Interaktion zu sorgen. Und das fängt schon an dabei, wenn man Brainstorming macht, wenn man sich über neue Inhalte unterhält, wenn man etwas Kreatives, einen kreativen Prozess hat, dann reicht es ja nicht, das nur verbal zu machen, sondern ich muss ja auch die Leute locken können, die introvertiert sind. Ja, das ist ja auch ganz wichtig. Ne? Wie gehe ich damit um, dass die Extrovertierten nicht das Meeting übernehmen? Mhm. Und dann ist es natürlich gut, wenn ich weiß, Moment, da gibt es Möglichkeiten, zum Beispiel mit Stickies zu arbeiten, mit Umfragetools zu arbeiten und einer Wordcloud. Also den Rückkanal quasi mit einzubauen, damit alle zum Zuge kommen. Und in dem Augenblick wird derjenige aufhören zu kochen und zu essen und zu duschen, sondern er sagt, ich bin dort selbst mitgefragt. Und das macht dann auch viel mehr Spaß. Und er sagt, ich bin ja selber jetzt Teil des Meetings. Und der andere Fall ist, ich bin ganz oft schon im Auto gewesen, wenn ich gewusst habe, bei dem Meeting reicht es, wenn ich zuhöre oder wenn ich ab und zu mal was sage, warum dann nicht dabei die Zeit nutzen, einen Weg zu überbrücken. Und ich glaube, dass der Rest, den du genannt hattest, ist mehr, die Leute sind dann einfach abgelenkt, weil das Meeting in dem Augenblick nicht spannend ist. Und ich glaube, da müssen wir dann eher ansetzen.
Wenn wir bei dem Thema sind, also erstens, Wir haben alle die Videokameras an, keiner von uns duscht. Im Moment möchte ich mal auch einwerfen. ist ein Kompetenz von einer Führungskraft anders geworden durch diese ganzen digitalen Meetings? Wäre es wichtig, dass jeder mehr zum Entertainer wird, um diese Spannungsbogen zu erhalten? Also müssen wir uns da wandeln, und zwar schneller wandeln als diese sachlichen Meetings, die wir immer dann abhalten, die sehr, sehr eng geschnürt sind?
Ich glaube, dass es wichtig ist, die Meetings, die an der Kaffeemaschine jetzt nicht mehr stattfinden, wenn man sich auch nicht automatisch auf dem Büroflur trifft und so weiter, dass die ganzen sozialen Komponenten, davon kann man das ein oder andere auch in die virtuelle Welt verlagern, mit technischen Hilfsmitteln, sage ich jetzt mal. Aber wenn es dann wieder zu gequält oder zu zwanghaft wirkt, dann, und jemand das nicht selber lebt, dann, ich glaube, auch dort gilt wie immer, wenn es nicht authentisch ist, dann merkt das ein Team. Und du sagtest jetzt gerade Entertainer. Manche sind einfach keine Entertainer, und das sollen sie dann auch nicht sein oder sein müssen. Aber ich glaube, jeder, der Führungskompetenz hat oder der zum Beispiel zu einem Meeting einlädt und dann auch damit ja quasi die Zeit der anderen für sich in Anspruch nimmt, das darf man ja mal nicht vergessen, muss ich natürlich dann schon vorher Gedanken machen, wie kriege ich denn die Zeit auch optimal genutzt. Und ich glaube, das ist wirklich dann am Ende des Tages einfach eine Frage, dass man sich die richtigen Werkzeuge zurechtlegt, dass man sich damit mit der Fragestellung beschäftigt hat, wie schaffe ich das denn, das Meeting so zu gestalten, dass es auch vernünftig flutscht. Aber ich glaube, das muss man sich auch fragen, wenn es physikalisch ist, ne, ganz ehrlich. Also Entertainer, das glaube ich eigentlich nicht. Ich glaube, jeder schätzt, wenn er mitkriegt, dass mit seiner eigenen Zeit vernünftig umgegangen wird. Und dass dann jemand dann sagt, ich habe euch heute tatsächlich, also das wäre zum Beispiel mein Vorschlag, von vornherein zu sagen, ganz ehrlich, ich glaube nicht, wir müssen nicht eine Stunde heute machen. Also lade ich auch nicht nur für eine Stunde ein. Weil wieso mal nicht mutig sein und mal für 20 Minuten einladen? Ne? Oder für 15. Ne? Also da kann man, glaube ich, auch viel rumexperimentieren, um einfach zu zeigen, mir ist es wichtig, dass du die Zeit effektiv und effizient nutzen kannst. Mhm.
Christian, hat das auch was mit Digital Detox zu tun, dass man auch an den richtigen Stellen sagen muss, die Cisco-Tools sind super, aber jetzt findet etwas komplett analog statt und ich schiebe das mal bewusst in die Ecke?
Ja, natürlich. Also da würden wir uns ja in die eigene Tasche lügen, ne? Wenn wir das nicht anerkennen würden. Wir merken ja Folgendes. Hybrid Work bedeutet Back-to-Back-Meetings, eine Verdichtung der Arbeit. Ne? Das ist ja das, was in diesem Zusammenhang immer genannt wird. Und Verdichtung der Arbeit muss eine Gegenbalance, ein Gegengewicht bekommen. Ja, also ich kann nicht bis 19, 20 Uhr abends, das weiß jeder, völlig ausgelaugt von meinem Schreibtischstuhl fallen, sondern es muss klar sein, wir reden schon wieder über Kompetenzen. Was muss ich eigentlich tun für mich? Was brauche ich, um diese Ausgewogenheit, diese Balance wiederherzustellen? Als ich ins Büro gefahren bin, habe ich den Weg vom Büro zurück zu meinem Wohnort, zu meiner Wohnung oder Haus genutzt, um langsam wieder entspannter zu werden, oder bin mit der Bahn gefahren oder was auch immer. Und das fehlt uns ja jetzt alles. Uns fehlen diese Auszeiten, wo wir mal gedacht haben, die sind nervig, aber wir merken plötzlich, wir brauchen die. Das heißt, wir brauchen Kompetenzen zu verstehen, was ist für mich gut, wie komme ich langsam wieder runter. Und da kann man zum Beispiel Achtsamkeitsübungen machen. Das ist das, was ich empfehlen würde, sich wirklich mit der Mitte zu beschäftigen. Wie atme ich richtig? Das kann man auch vor Meetings übrigens machen, die schwierig sind. Einfach 5 Minuten und das mal zu üben, regelmäßig zu üben, gerade diese Regelmäßigkeit hilft. Und dann, das kann man dann abends einbauen oder wie ich, wenn es regnet, werde ich gleich noch eine Runde laufen gehen, dass ich das aber fest in den Tagesplan einarbeite und nicht darauf warte, dass ich irgendwann dafür Zeit habe. Mhm. Also dieses Gegengewicht genauso mit einzuplanen, um auch Digital Detox, hast du es genannt, mich dieser digitalen Welt dann zu entziehen und wieder in die analoge Welt zu kommen. Ja.
Resilienz ist auch so ein modernes Wort, sage ich mal. Wie siehst du diese Verbindung Resilienz mit Lernen? Kann man Resilienz lernen oder ist das irgendetwas, was man schon hat?
Also man kann sie auf jeden Fall lernen. Man kann sie auf jeden Fall lernen. Okay. Das ist genau eine Fertigkeit wie jeder andere. Und das war auch das, was ich meinte. Es ist wichtig, dass ich erstmal mich, also das fängt damit an, dass ich mich selber spüren kann, dass ich merke, ich sitze unbequem. Meine Haltung, ich muss meine Haltung mal wieder verändern. ich muss anders atmen, ich bin gerade aufgeregt durch das Meeting. Und selber, sich selber spüren, damit fängt es an, wissen, was für einen gut ist, das ist dann sozusagen der nächste Schritt, was brauche ich jetzt eigentlich, was tankt meinen Tank wieder auf. Extrovertierte Menschen brauchen um sich herum viele andere, Introvertierte brauchen sich, ich muss zum Beispiel in einem Büro dann wissen, jetzt muss ich alleine arbeiten, ich ziehe mich jetzt zurück. Und Resilienz bedeutet ja nichts anderes, als es ist ja wie ein Muskel, den man trainiert, eine Widerstandskraft zu haben gegen diese äußeren Einflüsse, die da auf mich einwirken, und zu sagen, ich kann das ertragen, weil ich weiß, so, da muss ich so reagieren, da muss ich so reagieren. Aber ich muss es natürlich einmal auch für mich sozusagen verstehen. Und es gibt Resilienztrainings, es gibt Burnout-Vorsorge, Atemübungen, Stressmanagement-Trainings, die würde ich da an der Stelle empfehlen. Und ich glaube auch, die werden zunehmen in Zukunft.
Kann man zusammenfassend sagen, dass Selbstwahrnehmung eine wichtige digitale absolut. Kompetenz ja. ist?
Ja, absolut. Und zwar nicht die Selbstwahrnehmung, die ich habe, wenn ich jetzt zum Beispiel mein eigenes Bild die ganze Zeit in einer Videokonferenz angucke. Das wäre zum Beispiel so ein Tipp, wo ich sage, auf jeden Fall immer auch das Eigenbild ausschalten, sondern tatsächlich sich selbst zu spüren, frühzeitig zu merken, wann ich was essen muss, wann ich was trinken muss, wann ich auf die Toilette gehen muss. Ja, und dass uns diese Dinge nicht verloren gehen. Und wieder diese Rückbesinnung, zu sagen, jetzt mache ich mal wirklich alles aus, genieße mal diese Stille. Und dass das, und das ist auch ein wichtiger Punkt, dass das auch richtig ist und gut ist. Und da sind wir wieder bei der Führung. Dass die Führung sagt, ihr seid Hochleistungssportler und für Hochleistungssportler gilt immer die Regel, jeder braucht seine Zeit, in der er sich regenerieren kann. Ja, und diese Regenerationszeiten, die müssen wir uns aktiv holen in einer hybriden Welt.
Was sicherlich für die eine Person oder sagen wir Beschäftigungsgruppe einfacher ist und für die andere schwieriger. Ja. Da denke ich, gibt es auch noch sehr viel drüber nachzudenken, wie man das lösen kann für Berufsgruppen, die einfach an einer Kasse sitzen, in einem Krankenhaus arbeiten oder als Lehrerinnen und Lehrer aktiv sind. Da fehlen mir auch noch so ein bisschen die Konzepte und Antworten, aber ich glaube, es ist schon wichtig, dass wir es thematisieren.
Absolut. Und da, wenn ich das noch hinzufügen darf, ist es oft gar nicht so viel, was man wissen muss oder so groß. Wir waren eben wieder bei diesem Thema, oh Gott, da muss ich so viel lernen. Meine Frau ist Ärztin und die macht gerade eine Weiterbildung zur Psychotherapeutin. Mhm. Und die hat als Ärztin zum Beispiel eine Übung, die sie eigentlich aus dem Lungenbereich kennt, eine Atemübung mit einer Lippenbremse. Das lernt man in 3 Minuten. Und es ist wissenschaftlich erwiesen, dass jemand, der richtig und gut atmen kann und eine Atemübung für sich entdeckt hat, die bei ihm funktioniert, um wieder runterzukommen, dass er da und sich dadurch, das ist wichtig, sich dadurch wieder auf Dinge fokussieren kann, dass das gegen Burnout und Depressionen hilft. Das ist wissenschaftlich erwiesen. Also so klein kann es am Ende des Tages sein, dass man einfach wieder anfängt, solche kleinen Dinge zu üben. Wichtig ist, dass man dranbleibt. Das ist immer das Wichtige.
Ja, Christian, das greift eigentlich schon so ein bisschen zu meiner Abschlussfrage vor. Wir haben in unserer ersten Staffel immer gefragt, was ist die Zukunft der digitalen Kompetenzentwicklung? Und jetzt in unserer zweiten Staffel möchte ich das so ein bisschen eher als Tipp sehen. Also sozusagen, wenn du an unsere Zuhörer und Zuhörer denkst und an digitale Kompetenz denkst, was sind so deine Dinge, die du empfiehlst? Du hast jetzt eigentlich schon viele implizite Empfehlungen gemacht mit Achtsamkeit, Atemübung. Vielleicht noch 2, 3 andere Punkte, die man im weitesten Sinne unter dem digitalen Kompetenzbegriff subsumieren kann, wo du sagst, hey, das ist meine Empfehlung.
Also die ich genannt habe, sind, glaube ich, ganz wichtig. Finde ich für mich jedenfalls sehr, sehr wichtig. Ganz wichtig ist für mich in der Kommunikation zu wissen, was man selber für ein Typ ist. Bin ich der introvertierte Typ, bin ich der extrovertierte Typ? Weil danach richtet sich ein Stück weit, wie ich mein Büro einrichte, wie ich meinen Arbeitsplatz im Büro einrichte. Ein introvertierter Mensch wird im Großraumbüro einfach leiden. Das ist so. Und wenn ich das nicht weiß, woher das kommt, dann habe ich Probleme. Also sich selbst besser zu verstehen und das Kommunikationsverhalten dann. Wann brauche ich wirklich eine Abstimmung, synchron? Wann brauche ich den Austausch? Wann muss ich mich dediziert zurückziehen? Also dieses Wissen um sich selbst. Und dann gibt es so ganz pragmatische Dinge. Also zum Beispiel das, was wir hier gerade machen in Videokonferenzen, habe ich eben schon gesagt, das Eigenbild am besten nach dem Anfang, nachdem man alles gecheckt hat, Haare sitzen, ausschalten, weil man sich sonst die ganze Zeit selber anguckt und das Gehirn immer dabei ist, zu verstehen, verhalte ich mich gerade richtig? Oder in Vorträgen nur den Sprecher zu fokussieren, zu sagen, den mache ich jetzt bei mir groß, alle Tools können das heute, die anderen blende ich aus, oder in so großen Meetings das möglichst zu reduzieren, dass man wie alle viele kleine Briefmarken da hat, weil die ganze Zeit, wenn ich rede, ich immer gucke, was machen die gerade? Wieso guckt der weg? Wieso hat der jetzt gerade gelächelt? Wieso hat die mit dem Kopf geschüttelt? Mhm. Ja, und das ermüdet. Ne? So was kann ich nicht den ganzen Tag machen? Das sind so die kleinen Kniffe und Tricks, sage ich jetzt mal, zum Beispiel für das Thema Videoconferencing. Aber der Grundsatz gilt, alle dürfen besser verstehen, was gut für uns ist und wie wir selber am besten, am produktivsten arbeiten. Das ist ja auch eine schöne Fragestellung, die jeder sich mal fragen darf. Also das wäre so meine Empfehlung.
Super.
Christian, wenn wir jetzt so gegen Zukunft gucken und überlegen, wohin geht das dann auch mit diesen ganzen Arbeitsmodellen und mit diesen Kompetenzen, die dazugehören, was sollten wir nicht tun auf dem Weg dorthin?
Was sollten wir nicht tun? Mhm. Wir sollten nicht die Technik in den Vordergrund stellen, sondern wir sollten die Menschen in den Vordergrund stellen. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Wir sollten aufhören, in autokratischen Führungsstilen zu bleiben. Wir sollten uns mit Holokratie beschäftigen. Wir sollten mit Demokratisierung anfangen. Wir sollten unseren Mitarbeitern klare Ziele kommunizieren, kein Wischiwaschi. Mhm. Was sollten wir weiterhin nicht tun? Wir sollten aufhören, zu viele Meetings hintereinander zu machen.
Finde ich einen sehr pragmatischen Tipp. Ja.
Wirklich, also das ist ja eine Krankheit geworden, wirklich. Also einfach wieder zurück zum mit gesundem Menschenverstand daran gehen. Wir sollen es nicht verrückt machen lassen, aber wir sollten uns auch nicht zu sehr, also wir sollten darauf achten, dass es eine gesunde Mischung ist zwischen Automatisierung und Eigenverantwortung. Also ich bin ein großer Fan der künstlichen Intelligenz und das Potenzial der Automatisierung, die diese künstliche Intelligenz bietet. Aber wir sollten auch nicht fatalistisch uns der künstlichen Intelligenz ergeben, glaube ich. Es ist immer wichtig, den gesunden Menschenverstand zu behalten.
Sonst fällt mir jetzt spontan nichts ein. Das ist ein wunderbares Schlusswort mit vielen, ja fast schon philosophischen Einblicken. Christian, ein sehr schönes Gespräch und es ist schön zu sehen, wie jemand, der sich eher im technischen Umfeld sozusagen begibt, dann trotzdem auch genau diese Komponente so priorisiert. Deswegen, liebe Christian, vielen, vielen Dank für dieses Gespräch, für den Besuch bei uns hier im virtuellen i4.0 Digi-Kompetenzstudio. Und hat mich sehr gefreut, dass du bei uns da gewesen bist.
Ja, ich bedanke mich auch. Hat mir großen Spaß gemacht. Dankeschön.
Ja, und Christian, also ein super Gespräch. Wäre John Cleese heute hier gewesen von Monty Python, der eine wunderschöne Reihe von Videos gemacht hat, über warum wir zu viele Meetings haben, mitunter lass uns ein Meeting haben, um zu besprechen, warum wir zu viele Meetings haben, dann hätte er sich riesig über dieses Gespräch gefreut. Das war heute das Gespräch mit Christian Vogt, Kollaboration, Fachvertrieb, Workplace, Transformation bei Cisco Systems GmbH. Und falls Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, einen Vorschlag für eine solche spannende Persönlichkeit haben in unserem Themenbereich, dann senden Sie uns einfach eine E-Mail unter podcast.i40.de. Mit unserem Hashtag DigiKompetenzPodcast können Sie verfolgen, was wir alles tun in unserem Podcast. Und Philipp und ich sind ganz gespannt drauf, Sie dabei zu haben das nächste Mal, wenn es heißt, bleiben Sie digital kompetent mit Philipp Ramin und Anne Kork.